SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Am Mikrofon Daniel Schmidt. Gewalttat im luzernischen Menznau. Auf einem Fabrikgelände werden mehrere Menschen getötet und verletzt, einige schwer. Papst Benedikt hat seine letzte Generalaudienz abgehalten, mit Zehntausenden auf dem Petersplatz in Rom. Stefan Hessel ist 95-jährig in Paris gestorben. Empört euch! Sein Protestruf gegen den Raubtierkapitalismus wurde vor 2 Jahren millionenfach gelesen und gehört.
99% sind nicht mächtig und 1% regieren die Welt. Dass man sich darüber empören soll, finde ich sehr wichtig.
Die Maschinen- und Metallbaubranche erholt sich langsam. Der Druck auf die Unternehmen bleibt aber hoch. Wir reden um eins mit der Praktikerin, die seit 10 Jahren ein KMU der MEM-Branche leitet, und ihrem Verbandspräsidenten. In Menznau im Kanton Luzern sind mehrere Menschen ums Leben gekommen oder schwer verletzt worden, offenbar bei einem Amoklauf. Elmar Plotzer.
Die Informationslage ist noch dünn. Klar ist aber, es gab mehrere Tote und schwer Verletzte. Die Schießerei ereignete sich heute Vormittag, kurz nach 9 Uhr, auf dem Gelände der Holzverarbeitungsfirma Kronospan in Menznau, in der Nähe von Willisau. Simon Kopp, der Sprecher der Luzerner Staatsanwaltschaft.
Er ist vorgegangen und hat da vor Ort mehrere Schwerverletzte angetroffen, aber auch mehrere tote Personen. Die Abklärungen, was genau passiert ist, das läuft jetzt. Wir sind dran, eine Übersicht bekommen.
Laut Augenzeugen haben 5 Menschen ihr Leben verloren, wie verschiedene Medien berichten. Wie die Neue Luzerner Zeitung berichtet, hat der mutmaßliche Täter in der Betriebskantine das Feuer eröffnet. Das Firmengelände in Menznau ist großräumig abgesperrt. Polizei und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Rettungsflugwacht Rega war mit 3 Helikoptern im Einsatz und hat insgesamt 4 Schwerverletzte in die Spitäler geflogen. Für Angehörige hat die Kantonspolizei Luzern eine Hotline-Nummer eingerichtet. Diese lautet 041 248 83 83. Die Hotline-Nummer ist nur für Angehörige. Die Polizei hat für den Nachmittag weitere Informationen in Aussicht gestellt.
Elmar Plotzer. Nun, weitere wichtige Themen des Tages in den Nachrichten mit Thomas Fuchs.
Auf dem Petersplatz im Vatikan hat Papst Benedikt XVI. Seine letzte Generalaudienz abgehalten. Er werde die ganze Welt in sein Gebet einschließen, sagte der Papst. Zudem danke er allen, die seinen Rücktritt mit Respekt und Verständnis aufgenommen hätten. Zehntausende Pilger und Touristen feierten das Oberhaupt der katholischen Kirche. Die Amtszeit des Papstes endet morgen Abend. Die Schweizer Firmen in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie haben im 4. Quartal fast 10% mehr Aufträge erhalten als in der Vorjahresperiode. Und auch die Umsätze stiegen um 6,5%, wie der Branchenverband Swissmem mitteilte. Über das ganze letzte Jahr betrachtet sanken allerdings gemäß Swissmem die Auftragseingänge im Vergleich zu 2011 um knapp 4%. In der kasachischen Stadt Almaty sind die Gespräche über das umstrittene iranische Atomprogramm zu Ende gegangen. An diesen nahmen neben Iran Vertreter der 5 UNO-Vetomächte USA, Russland, Frankreich, Großbritannien und China teil, ebenso eine Delegation aus Deutschland. Resultate der Gespräche wurden bis jetzt nicht bekannt. Die Delegationen vereinbarten ein nächstes Treffen Anfang April. Die Europäische Union hat die Siedlungspolitik Israels im Ostteil Jerusalems verurteilt. Die Besiedlung des Gebietes, das 1967 von Israel besetzt worden war, sei illegal und bedeute die größte Gefahr für die Zwei-Staaten-Lösung, heißt es in dem Bericht der EU. Seit der Besetzung Ostjerusalems hat Israel dort rund 200.000 Personen angesiedelt. In Slowenien ist das Parlament zusammengekommen, um über einen Misstrauensantrag gegen die Regierung abzustimmen. Erwartet wird, dass Regierungschef Janez Janša sein Amt abgeben muss. Janša dürfte durch Alenka Bratušek ersetzt werden, die Chefin der größten Oppositionspartei. Laut Beobachter wird die Bildung einer neuen Regierung schwierig, denn der ehemalige Teilstaat Jugoslawiens steckt in einer schwerwiegenden Wirtschaftskrise. Janša selbst geriet unter Beschuss, weil er ein Vermögen von 220.000 Euro dem Parlament nicht gemeldet hatte. In Großbritannien ist nach dem Bekanntwerden des Pferdefleischskandals vielen die Lust auf Hamburger vergangen. Laut der Studie eines Marktforschungsunternehmens gingen die Burgerverkäufe in den letzten Wochen um über 40% zurück. Bei den Verkäufen von Fertiggerichten ist der Rückgang um 13% deutlich geringer. Keine Auswirkungen hat der Pferdefleischskandal gemäß der Studie auf die Läden, die betroffene Produkte anboten. Die Konsumenten kaufen nach wie vor in diesen ein. In den USA sind mehrere Klagen gegen den Bierbraukonzern Anheuser-Busch eingereicht worden. Konsumenten werfen dem größten Bierbrauer der Welt vor, Bier und andere alkoholische Getränke mit Wasser gestreckt zu haben, um höhere Profite zu erzielen. Das teilen die Anwälte der Kläger mit. Der Konzern wies die Vorwürfe zurück. In Frankreich ist der Autor der Streitschrift «Empört euch», Stefan Hessel, gestorben. Der 95-Jährige starb in der Nacht auf heute, wie seine Ehefrau Christian Hessel-Schabri der Nachrichtenagentur AFP sagte. Der gebürtige Berliner war früher französischer Widerstandskämpfer und später UNO-Diplomat. Sein Essay «Empört euch» erschien 2010 und wurde millionenfach verkauft. Hessel kritisierte zahlreiche Aspekte politischer Entwicklungen der Gegenwart und rief zum politischen Widerstand auf. Mehrere soziale Protestbewegungen, etwa in Spanien, Portugal und Griechenland, berufen sich unter anderem auf seine Thesen.
12.37 Uhr. In detaillierteren Berichten, Gesprächen, Reportagen geht's in dieser Sendung um die Bluttat in Menznau, wo weitere Informationen verfügbar werden, um den letzten ganz großen Auftritt von Papst Benedikt, um Stefan Hessel, den empörten alten Mann in Paris, der gestorben ist, um Bulgarien, wo die Armut die Menschen auf die Straße treibt, und um die Eishockey-Meisterschaft, die gefühlt erst jetzt richtig beginnt. Stoff fürs Tagesgespräch ist die Maschinen- und Metallbaubranche aus Sicht des Verbands und einer Frau aus der Praxis. Und jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.433 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 21,88 gehandelt, der Dollar zu 93,09 Rappen. Das Wetter. In den Bergen scheint heute oft die Sonne. In Graubünden, im südlichen Wallis und im Tessin ziehen dichtere Wolkenfelder auf. Örtlich kann auch etwas Regen oder ab rund 1000 Metern Schnee fallen. Im Flachland liegt zäher Hochnebel, die Obergrenze ist bei etwa 1500 Metern. Im Westen kann sich der Hochnebel etwas auflockern. Die Temperaturen steigen im Norden auf 4, im Süden auf 9 Grad. Am Donnerstag löst sich der Hochnebel über dem Mittelland vielerorts auf. Auch im Süden kommt die Sonne zurück. Am Freitag dann bildet sich im Mittelland erneut Hochnebel. In den Bergen und im Süden scheint die Sonne. Die Temperaturen liegen im Norden um 6 und im Süden um 10 Grad.
Mehrere Tote und Schwerverletzte heute Morgen im luzernischen Menznau. Die genaue Zahl der Opfer ist noch unklar. Oliver Washington hat dazu neueste Informationen von der Luzerner Staatsanwaltschaft.
Heute Morgen früh ist bei der Luzerner Staatsanwaltschaft die Meldung eingegangen, auf dem Gelände der Holzverarbeitungsfirma Kronos Pan in der Gemeinde Menznau habe ein Amokschütze um sich geschossen. Das sagt Simon Kopp von der Luzerner Staatsanwaltschaft.
Wir haben heute Morgen nach der Viertel ab 9 die Meldung gehabt, dass geschossen worden ist auf dem Gelände von der Kronospan. Es war nicht eine Schiesserei gewesen, sondern scheinbar von einer Person ausgeschossen worden. Man ist vor Ort gegangen und hat hier vor Ort mehrere Schwerverletzte angetroffen, aber auch mehrere tote Personen. Die Abklärungen, was genau passiert ist, das läuft jetzt. Wir sind dran, eine Übersicht zu bekommen.
Die Polizei sei sofort ausgerückt und gemäss Angaben der Luzerner Zeitung und des Blick sollen 5 Menschen ums Leben gekommen sein. Simon Kopp aber will dies nicht bestätigen.
Das ist im Moment genau ein Aspekt, den man muss abklären muss. Da laufen jetzt verschiedene Abklärungen auch über Experten vor Ort. Die Betreuung vor Ort läuft. Also die genaue Zahl können wir im Moment noch nicht kommunizieren.
Wie viele Menschen verletzt und schwer verletzt seien, auch dazu kann der Sprecher der Luzerner Staatsanwaltschaft noch nichts sagen.
Wir haben noch keine Meldungen aus den Spitälern. Wir haben die Rega im Einsatz gehabt, der Rettungsdienst 144 auch, wo die Leute auf Spitälern verteilt worden sind. Wir wissen, dass sicher schwer Verletzte dabei sind.
Wer die Amoktat begangen hat, warum er um sich geschossen hat und ob der Täter selber noch am Leben ist, auch dazu gibt es zurzeit noch keine Informationen.
Da können wir im Moment noch gar nichts sagen dazu. Da laufen auch Abklärungen dazu. Es sind verschiedene Experten vor Ort. Und man muss sich vorstellen, dass man jetzt zuerst einfach mal eine Übersicht muss haben über die ganze Tat. Man muss auch wissen, wer ist alles involviert. Man muss zu den Motivdetails haben, zum Täterdetails haben, dann wird man das können kommunizieren.
Menznau liegt in der Nähe von Willisau und die Firma Kronospan ist in Privatbesitz. Es ist ein wichtiges Unternehmen für die Herstellung von Holzwerkstoffen. Die Polizei selber spricht von einem Grossereignis. Weitere Informationen sind für den Nachmittag angekündigt.
Oliver Washington. Und nun zu Miriam Eisner. Sie befindet sich vor Ort in Menznau. Miriam Eisner, weiß man in Menznau inzwischen mehr über diese Tat?
Nein, auch wir wissen nichts weiter. Die Polizei hat angekündigt, dass sie um 14 Uhr eine Presseorientierung veranstalten wird. Dann wird man mehr erfahren.
Und was lässt sich sagen zum Ort des Geschehens?
Also man muss sich vorstellen, die Firma Kronospan, das ist eine sehr große, ein großes Unternehmen, das außerhalb des Dorfes steht. Zurzeit sind die Arbeiten noch nicht sind am Laufen, also die Maschinen, man sieht, die Maschinen sind noch am Arbeiten. Es stehen noch 2 Polizeiwagen vor dem Firmengelände und auch ein Rettungswagen ist noch vor Ort. Ansonsten, das Firmengelände ist offen und sind vor allem Journalisten jetzt hier vor Ort, die auf weitere Informationen warten.
Ja, und das waren die allerersten Informationen von Miriam Eisner aus Menznau. Es ist sein letzter öffentlicher Auftritt, bevor er morgen sein Amt abgibt. Papst Benedikt XVI. Hat in Rom zum letzten Mal eine Generalaudienz abgehalten. Eine riesige Menschenmenge versammelte sich dafür auf dem Petersplatz. Nadja Fischer hat den historischen Moment verfolgt.
Marschmusik auf dem Petersplatz. Traunstein grüßt Papst Benedikt, steht auf einem Spruchband, das 2 Gebirgsschützen in Lederhose und mit Bayernhüten auf dem Kopf halten. Traunstein ist der Heimatort von Josef Ratzinger.
Das ist für uns ein historisches Ereignis, weil unser Papst dann weg ist und dann, schade, aber er hat recht.
Denn wenn er zu müde sei für das große Amt, gönne sie ihm Ruhe. Verständnis für den Rücktritt erhält Josef Ratzinger nicht nur aus seiner Heimat. Dieser Familienvater mit 2 Kleinkindern an der Hand findet den Entscheid des Papstes mutig.
Io gli do ragione perché se uno non ce la fa.
Papst Benedikt hat recht, dass er zurücktritt. Das Wahlwochenende hat gezeigt, dass zu viele italienische Politiker zu lange an ihrem Sessel kleben. Sie sollten sich ein Beispiel nehmen an diesem großen Mann.
Quindi dovrebbero imparare da questo grande uomo.
Italienische Medien berichten, der Papst trete unter dem Druck der Skandale zurück. In der Kurie, der Regierung des Vatikans, sollen Kardinäle in einen schwulen Zirkel verwickelt sein und sich gegenseitig erpressen. In der Vatikanbank JOR soll es immer noch große Probleme geben. Und dann tauchen immer wieder neue Fälle von Pädophilie auf. Dies, obwohl Benedikt XVI. Deswegen beinahe 100 Bischöfe aus dem Amt entfernt hat. Alles Geschwätz, meint dieser junge Mann einer Gebetsgruppe aus Süditalien.
Secondo me sono tutte chiacchiere. La Chiesa è fatta di uomini.
Die Kirche besteht aus Menschen. Skandale gibt es überall. Aber die Kirche wird das überleben. Sicher, es wäre hilfreich, wenn der neue Papst wieder mehr von Johannes Paul II. Hätte, der spontaner und herzlicher auf die Leute zuging. Dann hat das Warten ein Ende.
Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio di essere venuti così numerosi a questa ultima generazione di Tienza.
Er sei sehr bewegt und sehe eine lebendige Kirche, sagt Benedikt XVI. Und erinnert an den schwierigen Moment, in dem er zum Papst gewählt worden ist.
Le parole che sono risuonate nel mio cuore sono state: Signore, perché mi chiedi questo? E che cosa mi chiedi?
Herr, warum beauftragst du mich mit diesem Amt, habe er sich gefragt und darauf vertraut, dass ihn Gott begleiten werde. Heute, 8 Jahre später, könne er sagen, der Herr sei ihm ständig nahe gewesen. Benedikt XVI. Verhehlt aber nicht, dass er beim Aufräumen der Kirche auf Widerstände gestoßen ist. Er habe sich zuweilen wie Petrus auf dem See Galiläas gefühlt, dem heftigster Wind entgegenblies. Zum Abschied ruft der Pontifex die Gläubigen auf, für seinen Nachfolger zu beten.
Wir chiedo di pregare per il nuovo successore dell'Apostolo Pietro. Il Signore lo accompagni con la luce e la forza del suo spirito.
Morgen um 20 Uhr wird Papst Benedikt XVI. Sein Papstgewand und die roten Schuhe ausziehen, den offiziellen Titel emeritierter Papst annehmen und mit dem Helikopter den Vatikan verlassen.
Die schlimmsten Zeiten für die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie scheinen vorbei zu sein. Trotz des starken Frankens bestellen die Kunden wieder mehr. Aber die Unternehmen bleiben gefordert. Wer stillsteht, verliert den Anschluss. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Nach anderthalb herausfordernden Jahren zeigen sich erste Erholungstendenzen. Im vierten Quartal 2012 füllten sich die Auftragsbücher der Unternehmen der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie um fast 10%. Ein Wachstum auf tiefem Niveau, aber immerhin. Peter Dietrich, Direktor des Branchenverbands Swissmem, äußert sich vorsichtig.
Es ist ein erstes positives Zeichen und wir hoffen, dass es nachhaltig ist. Wir wissen es aber nicht.
Das hängt insbesondere von der Wirtschaft im europäischen Umfeld ab, dem weitaus wichtigsten Absatzmarkt der Schweizer Exportindustrie. Und dort bleibt die Lage unsicher, nicht nur in Italien.
Dort sehen wir nach wie vor rezessive Tendenzen und das ist eine große Herausforderung für unsere vor allem kleineren und mittleren Unternehmen.
Im vergangenen Jahr gingen die Exporte in die Länder der EU um über 6% zurück. Im Unterschied zu 2011 konnte dieser Rückgang nicht mit mehr Ausfuhren nach Asien kompensiert werden. Besser lief das Geschäft dagegen mit den USA. Trotz schwieriger Zeiten, die Zahl der Beschäftigten in der Maschinen-, Metall- und Elektroindustrie blieb stabil bei rund 340.000. Und das, obschon mehrere Unternehmen tausende Arbeiter auf die Straße gestellt haben.
Da müssen wir sagen, ist 2012 dann noch fast glimpflich abgelaufen. Also die Unternehmen haben enorm viel getan, um eben die Leute zu behalten, um eben die Chancen dann nutzen zu können, wenn es wieder anzieht. Und da muss ich den Hut ziehen vor den Unternehmen.
Doch die Unternehmen stehen weiterhin vor großen Herausforderungen. Das zeigt eine Studie, die das Beratungsunternehmen McKinsey erstellt hat. Defizite gibt es demnach insbesondere bei der Forschung und Entwicklung neuer Produkte. Hier drohten namentlich kleine und mittlere Unternehmen gegenüber Firmen in aufstrebenden Ländern den Anschluss zu verlieren, sagt Pascal Grieder, einer der Autoren der Studie.
Das liegt einfach daran, dass die Industrien gerade in diesen Entwicklungsländern erwachsen werden und entsprechend auch in Forschung und Entwicklung investieren, dass nicht nur Niedrigpreisprodukte herstellen, sondern zunehmend auch innovative Produkte.
Bereits heute seien Schweizer KMU in Sachen Innovation nicht mehr weltweite Spitze, sondern nur noch im Mittelfeld zu finden. Nicht zuletzt, weil manche Unternehmen ausgerechnet bei der Forschung sparen.
Ivan Lieberherr, mehr zur Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie im Tagesgespräch. Zu Gast bei Urs Sieglis sind Swiss-Tour-Chefin Eva Jeisli und Swissmem-Präsident Hans Hess. Weltberühmt wurde er erst im hohen Alter mit seiner Protestschrift «Empört euch, indignez-vous». Stefan Hessel hatte darin die Auswüchse unseres Wirtschaftssystems kritisiert, den unendlichen Reichtum einiger weniger auf der einen Seite und die wachsende Armut auf der anderen Seite. Das Protestbuch erreichte eine Millionenauflage. Jetzt ist Stefan Hessel tot. Rudi Mäder über ein bewegtes Leben.
Der Kampf gegen das Unrecht war Stefan Hessel ein Leben lang ein Anliegen. Als 27-Jähriger engagierte er sich im Kampf gegen die Nazi-Herrschaft. Er wurde 1944 als Widerstandskämpfer von der deutschen Gestapo in Paris verhaftet, zum Tod verurteilt und ins Konzentrationslager Buchenwald deportiert. Er überlebte nur, weil ihm ein Krankenpfleger zu einer falschen Identität verhalf. Und noch im hohen Alter, mit 93, verfasste er seine Protestschrift «Indignez-vous, empört euch». Er traf damit offenbar einen empfindlichen Nerv der Gesellschaft. Das kleine Büchlein wurde zum Bestseller und verkaufte sich millionenfach. Stefan Hessel in einem Interview mit Radio DRS im Dezember 2011.
Wo es gut ist, dass man sich empören soll, das Problem der Urarmut und dem skandalösen Reichtum von einer kleinen Gruppe, also Occupy Wall Street, 99% sind nicht mächtig und 1% regieren die Welt. Da ist eine undemokratische Situation. Dass man sich darüber empören soll, finde ich sehr wichtig.
Hessel prangerte nicht nur die ungerechte Verteilung des Reichtums auf dieser Welt an, sondern auch die hemmungslose Ausbeutung der Natur und ihrer Rohstoffe.
Wir müssen sehr vorsichtig sein, denn wenn wir so weitermachen wie in den letzten 2 Jahrhunderten, dann kann man bald nicht mehr auf diesem Planeten leben. Also das ist auch ein Grund, sich zu empören.
Hessel hat sich ein Leben lang um diese Welt und um ihren Zustand gekümmert. Man könnte vermuten, der Verstorbene würde sich durch die Protestwahl in Italien und den Erfolg von Beppe Grillo bestätigt sehen. Doch weit geirrt. Hessel war ein überzeugter Europäer und hielt nichts von einem Rückzug in den eigenen Nationalstaat. Er glaubte fest daran, dass die Probleme in den verschiedenen Ländern miteinander verknüpft sind und nur gemeinsam gelöst werden können.
Vor ein paar Jahrzehnten war es noch natürlich, sich über die Probleme in einem bestimmten Land zu kümmern. Heute sind die Probleme in jedem Land mit den Problemen in all den anderen Ländern so eng verbunden. Und gerade durch die Macht der Finanz und der Wirtschaft, die ja eine globale Macht ist, da kann ein Staat nicht herauskommen, wenn die anderen untergehen. Das sehen wir gerade jetzt in Europa, nicht wahr? Wir sind darauf angewiesen, dass wir alle zusammenarbeiten.
Der Erfolg seines Büchleins prägte Hessels Leben in den letzten Jahren. Er reiste durch viele Länder und versuchte vor allem, Jugendliche zu mobilisieren.
Ich bin herumgereist, ich war in Spanien, in Italien, ich war in Deutschland sehr viel, ich war in der Schweiz, ich war wo alles noch, Portugal. Und das bedeutet ein Leben, was für einen sehr alten Menschen immerhin nicht so leicht ist. Manchmal empfinde ich eine richtige Müdigkeit und warte darauf, dass man dieses Buch endlich vergisst und mit anderen Büchern vorwärts kommt.
Bulgarien kommt nicht zur Ruhe. Auch eine Woche nach dem Rücktritt der Regierung gehen die landesweiten Massenproteste weiter. Sie richten sich nicht nur gegen die hohen Strompreise, sondern sie drücken den allgemeinen Missmut aus über eine politische Kaste, die das Land in den Abgrund gewirtschaftet hat. Die Demonstranten fordern darum, gebt uns unseren Staat zurück. Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann berichtet.
Die Proteste halten Bulgarien seit nunmehr 17 Tagen in Atem. Zehntausende demonstrieren in vielen Städten gegen die miserablen Lebensbedingungen und die korrupte Elite. Der Rücktritt der Regierung Borisow hat die aufgebrachten Menschen nicht zum Schweigen gebracht. Im Gegenteil, ihr Zorn richtet sich nunmehr gegen alle Parteien und Politiker, die in den letzten 20 Jahren an der Macht gesessen und verantwortlich sind für den katastrophalen Zustand des Landes. Der bulgarischstämmige Schriftsteller Ilya Trojanov beobachtet die Vorkommnisse in seinem Land genau. Die pure Armut treibe die Leute auf die Straße, sagt er.
Das, was wir heute sehen, ist einfach der letzte Punkt einer zunehmenden Verzweiflung. Das Land ist unfassbar arm. Es ist eine Armut, die einen eher erinnert an Afrika oder an Indien.
Viele Menschen müssen mit weniger als 150 Franken im Monat auskommen. Die Arbeitslosigkeit ist hoch und wären nicht 1,5 Millionen Menschen ausgewandert in den letzten Jahren, die Situation wäre noch viel schlimmer. Der Staat wurde in der Krise zu Tode gespart, zur Freude Brüssels und des IWF, aber zum Leidwesen der Bevölkerung. Die Frustration über die Lebensbedingungen paart sich aber zunehmend mit dem Hass auf die selbstherrliche Elite. Die Demonstranten wollen nichts weniger als den Staat zurückhaben.
Das hat damit zu tun, dass in Bulgarien es keine Unterscheidung mehr gibt zwischen Mafia und Staat. Das heißt, es handelt sich bei dem, was wir Mafia nennen, nicht um eigenständige kriminelle Organisationen, die mal mit den staatlichen Institutionen, mal gegen sie kämpfen, wie anderswo, sondern der Staat ist die Mafia und umgekehrt. Das ist wirklich eine völlige Verschmelzung,
sagt Ilya Trojanov. Zu den Forderungen nach höheren Mindestlöhnen und regulierten Strompreisen gesellt sich deshalb der Wunsch nach einer politischen Neuordnung. Ein komplett neues System mit neuer Verfassung und einer viel ausgeprägteren politischen Beteiligung der Bürger wird gefordert. Etwas gar heterogen und verwirrend, findet das Ilya Trojanov und befürchtet, dass die Protestbewegung zu wenig gut organisiert ist, um gegen die mafiöse Oligarchie anzukommen.
Es ist auch so, dass die großen Oligarchen diesen Protest jetzt teilweise finanzieren. Das ist sehr wichtig, weil sich das eigentlich seit 1989 immer wieder wiederholt, dass diese mafiösen Strukturen sich einmischen bei allen Protestformen, um diese zu kontrollieren.
So werde etwa eine der größten außenparlamentarischen Gruppen, die nun in den Medien als Hoffnungsträgerin gefeiert wird, von einigen der reichsten Oligarchen finanziert, sagt der Schriftsteller gegenüber der ARD. Möglich also, dass die Massenproteste ins Leere laufen könnten. Mit dem raschen Rücktritt der Borissow-Regierung letzte Woche ist der Protestbewegung auch sehr früh der Gegner abhanden gekommen. Ob die Wut nun bis zu den vorgezogenen Neuwahlen im April oder Mai anhält, bleibt fraglich. Eine rasche Lösung der Staatskrise ist jedenfalls nicht in Sicht. Keine Partei will unter den gegebenen Umständen eine Übergangsregierung bilden und sich noch vor den Wahlen die Finger verbrennen. So dürfte Staatspräsident Rossen Plevneliev bald ein Expertenkabinett benennen, das vorgezogene Neuwahlen organisiert. Morgen will sich der Präsident mit einer Rede zur Lage der Nation an die Bevölkerung richten.
Die Qualifikationsrunde in der Schweizer Eishockey-Meisterschaft sorgt für Aufsehen. Unter anderem, weil Stars aus Nordamerika die Spiele bereicherten. 50 Runden lang kämpften die Teams um den Einzug in die Playoffs. Aber diese Kämpfe sind jetzt vorbei und nicht mehr wichtig. Denn mit dem Auftakt zu den Playoffs am Samstag beginnt im Kampf um die Meisterschaft im Schweizer Eishockey noch einmal alles bei Null. Barbara Kolpi.
Die 50 Qualifikationsrunden deswegen als Nullnummer zu bezeichnen, wäre trotzdem falsch. Erst recht diese Saison. Wegen des Streiks in der nordamerikanischen Profiliga NHL sorgten nämlich zahlreiche Weltstars für zusätzliches Spektakel auf Schweizer Eis. Leistungssportchef Uli Schwarz von Swiss Eishockey.
Das Interesse an der Liga war genial. Wir haben Spitzenspieler gesehen in der Schweiz, die wirklich sich kommen, für zu spielen. Vom Ausland haben viele in die Schweiz geschaut, wegen diesen Stars. Für einen Fan, für die Qualität des Schweizer Eishockey war es eine hochspektakuläre Saison bis dahin.
Und zudem auch eine ausgeglichene und offenbar beliebte.
Wir haben Zuschauerzahlen, die besser sind denn je. Und wenn man 50 Runden für nichts spielen würde, wäre das auch nicht so.
Trotzdem, Aufschluss darüber, wer nun als Favorit ins Meisterrennen geht, gibt die Qualifikation nicht wirklich. Freiburg-Gottron hat sich zwar den Sieg gesichert und will im Jubiläumsjahr zum ersten Mal in der 75-jährigen Vereinsgeschichte Meister werden, doch auch die auf dem Papier klarste Viertelfinalserie gegen das achtplatzierte Biel wird nicht zum Selbstläufer. Für Uli Schwarz wird sich erst noch zeigen, wer Titelfavorit ist.
Weil die eine gute Quali hatten, die stunden einen sehr hohen Druck. Die haben selber eigene hohe Erwartungen und haben sich auch zielentsprechend hoch gesetzt. Während die in den Viertelfinale eher eine Überraschung schaffen können, sind sehr gefährlich. Und ich glaube, die wahren Favoriten kristallisieren sich erst nach dem Viertelfinale raus. Und man muss die zuerst überstehen. Und wenn ich sehe, wie unglaublich eng das Feld ist beieinander war, also um die Weihnachtszeit, dann sind eben die Differenzen nicht so wahnsinnig gross und die Viertelfinale können ja sehr ausgeglichen verlaufen.
Was sicher ist, auch in diesen Playoffs werden wir die Floskel, dass noch nichts entschieden ist und das nächste Spiel wieder bei Null beginnt, ganz bestimmt zu hören bekommen.
Barbara Golpi und folgende Viertelfinalpaarungen beginnen am Samstag: Freiburg gegen Biel, Bern gegen Genf, Zug gegen Lugano und die ZSC Lions treffen als Titelverteidiger auf Davos. 13 Uhr. Stoff fürs Tagesgespräch ist die Maschinen- und Metallbaubranche aus Sicht des Verbands und einer Frau aus der Praxis. Doch bevor wir zum Tagesgespräch kommen, gibt es neue Informationen zur Schießerei mit Toten und Verletzten im luzernischen Menznau. Elmar Plotzer.
Die Schießerei hat sich heute Vormittag ereignet, kurz nach 9 Uhr, auf dem Gelände der Holzverarbeitungsfirma Kronospan in Menznau, in der Nähe von Willisau. Simon Kopp, der Sprecher der Luzerner Staatsanwaltschaft.
Er ist vorgegangen und hat da vor Ort mehrere Schwerverletzte angetroffen, aber auch mehrere tote Personen. Die Abklärungen, was genau passiert ist, das läuft jetzt. Wir sind dran, eine Übersicht bekommen.
Laut derzeitigem Wissensstand haben 3 Menschen ihr Leben verloren, darunter der mutmaßliche Täter. Die Rettungsflugwacht Rega war mit 3 Helikoptern im Einsatz und hat insgesamt 4 Schwerverletzte in die Spitäler geflogen. Wie die Neue Luzerner Zeitung berichtet, hat der Täter in der Betriebskantine das Feuer eröffnet. Die Kronospan ist mit rund 100 Mitarbeitern ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Der Gemeindepräsident von Menznau, Adrian Duss, hat tief betroffen auf die Bluttat reagiert. Was passiert sei, sei unfassbar und mache ihn sprachlos. Für Angehörige hat die Kantonspolizei Luzern eine Hotline-Nummer eingerichtet. Diese lautet 041 248 83 83. Die Hotline-Nummer ist nur für Angehörige.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.